Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin der Nils und zusammen mit der Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation und echte Geschichten, nicht um verstaubte Phrasen.
Also Leute, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Ihr findet uns auch auf YouTube, Instagram und TikTok. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Los geht's. Nils, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Ja, mir geht's fast immer gut. Meine Woche war okay. Am Wochenende war ich in, oh Gott, wie hieß das? Oder waren wir in Langekoog, bis an der Nordsee, in so einer Seehund-Aufzuchtstation. Echt, kann ich jedem nur empfehlen. Macht sehr viel Spaß und auch ist sehr informativ auf jeden Fall. Vielen Dank.
Station hast du gerade gesagt?
Ja, genau.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, Seehunde werden dort gerettet, die halt verstoßen sind von der Gruppe oder verletzt sind. Die werden da wieder aufgepäppelt und dann irgendwann wieder in die Nordsee entlassen. Und Fun Fact, die kleinen Babys nennt man Heuler. Fand ich auch sehr unterhaltsam.
Hey, guck, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Cool. Ja. Wie war deine Woche oder dein Wochenende?
Ja, mega. Also die Woche war super. Ich war auf der Logistik-Summit in Düsseldorf. Mega spannend. Also ich bin privat hingefahren für 2 Tage, weil ich ja Typ Netzwerker bin und versuche, so gut wie möglich alle zu treffen in der Kürze der Zeit. Und da ich aus der Logistik komme, habe ich dort echt viele Leute treffen können. Mir sind aber auch echt viele Sachen aufgefallen. Ich habe einfach mal privat die Zeit genutzt, mich hinzusetzen und die Menschen zu beobachten, wie sie sich auf den Messen bewegen, weil mich ja das Thema Training und Coaching einfach sehr interessiert. Und es war super spannend zu sehen, mit welchem Druck die Leute auf den Messen verkaufen. Also ich habe mich, in der ersten Halle gab es eine Bühne und daneben halt, also es war so eine Showbühne, weil im Nachgang gab es eine Party, also es gab die Aftershow-Party von der Logistik Summit. Und ich habe mich einfach dort mal hingesetzt, weil ich hatte einen Termin und hatte halt ein bisschen Leerlauf, ne, vorher. Und habe einfach mal geschaut und ich habe einen Vertriebler und ich wusste sofort, das ist der Typ Vertriebler, der da unterwegs war auf der Messe, der dann wirklich jeden Stand in dem Umkreis angesprochen hat. Also es war wirklich so, der ist zu dem einen Stand gegangen und dann zu dem nächsten und zu dem nächsten. Also hat sich dann wahrscheinlich ein paar Abholen abgeholt oder halt, ne, der Ansprechpartner war nicht da, sagen wir dahingestellt. Aber da hast du halt richtig gemerkt, dass der Druck hat, weil er verkaufen möchte. Ich weiß nicht, was für ein Produkt er zu verkaufen hatte, aber es war für mich, ich habe den Druck gespürt, sagen wir so.
Hatte er wirklich, das ist jetzt meine Frage, hatte er wirklich Druck oder wie hast du diesen Druck wahrgenommen oder gespürt, dass das für dich Druck war? Oder hat er nicht einfach seinen Job gemacht, das, was von ihm erwartet wird? Geh auf eine Messe und akquiriere Kontakte.
Also ja, der Grundsatz ist ja, du gehst auf eine Messe, du akquirierst Kontakte, aber du musst sie ja auch schlau akquirieren. Das bedeutet, dass du jedem das Gefühl gibst, besonders zu sein. Wenn du aber von Stand zu Stand läufst, die nebeneinander sind und du weißt ja, wie das ist auf den Messen, da redet man halt mit den Nachbarständen. Und da kann quasi der erste Angesprochene den letzten beobachten in der Reihe. Und das hat für mich auch sehr viel Druck ausgestrahlt einfach. Das fand ich auch ein bisschen unangenehm. Also ich würde es nicht machen. Ich würde entweder Termine vereinbaren oder im Zickzack laufen, sodass man es nicht sehen kann. Weil so hat es für mich wirklich den Eindruck gemacht, okay, es ist ihm eigentlich egal, wer gegenüber sitzt. Der möchte einfach nur alle ansprechen.
Was mich ja jetzt auch interessiert, hast du denn selbst schon mal Druck verspürt als Vertriebsmitarbeiterin oder natürlich auch in deiner Position als Vertriebsleiterin?
Also ja, definitiv. Ne? Also der Zahlendruck ist immer da, muss man ganz ehrlich sagen, als Vertriebler, als Führungskraft, weil man, für die, die sich nicht auskennen im Vertrieb, man hat ein gesamtes Ziel, dieses Ziel wird runtergebrochen auf die Erfahrungen der Vertriebler. Und ich glaube, grundsätzlich zu sagen, okay, ich als Vertriebler habe ein Ziel und habe den Druck, ja, den habe ich verspürt. wahrscheinlich nicht so stark wie durchschnittliche Vertriebler, einfach weil ich mein Bestes gegeben habe und mehr als mein Bestes nun mal nicht. Und ich das einfach so genommen habe, wie es kommt. Das Problem ist aber, als Führungskraft hast du die Verantwortung für eine Region, für ein Land oder für mehrere Länder. Und dann müssen alle performen. Ich glaube, das ist der größere Druck, den ich verspürt habe, zu sagen, okay, ich muss hier jetzt alle erfolgreich machen. Und da muss man wirklich sagen, diesen Druck nimmt man mit nach Hause. Diesen Druck nimmt man mit in seinen privat-persönlichen Alltag, weil man möchte ja seine Ziele erreichen. Typischer Vertriebler, der ist ja nicht da und sagt, ich mache einfach nur meinen Job. Der sagt, okay, ich möchte mein Ziel erreichen, ich möchte meinen Bonus bekommen. Und deshalb, also man muss irgendwie lernen, mit diesem Druck umgehen zu können. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ähnlich, würde ich sagen. Also wenn ich ein Ziel, ich war ja in verschiedenen Branchen unterwegs und wenn ich immer ein Ziel bekommen habe, habe ich das eher so mit einem jugendlichen Leichtsinn bin ich dem immer begegnet, sag ich mal. Ich habe einfach so die Challenge angenommen und ich konnte mich auf mein Handwerkzeug verlassen, also dass ich erfolgreich sein werde, wenn ich bei mir bin und einfach mein Ding mache sozusagen. Jedoch habe ich festgestellt, wenn meine Führungskraft permanent jeden Tag irgendwie Ziele und fragt, wie der Stand ist, dass man schwer aus seiner oder schwer wieder in seine Komfortzone reinkommt, also Komfortzone, also in seiner inneren Balance wieder ist, sondern dass das einen immer rausreißt und du dadurch schon weniger erfolgreich wirst, ist mein Eindruck, weil du einfach den Druck permanent von außen bekommst und irgendwann kannst du den oder konnte ich den auch nicht mehr standhalten und dann waren die Ergebnisse, würde ich sagen, nicht so gut, als wenn ich einfach, wie es im Vertrieb gehört, einmal die Woche oder so, man einmal drüber spricht, wo steht man, etc. pp. Als Vertriebsleiter kann ich sagen, ja, hast du vollkommen recht, das ist nochmal ein ganz anderer Druck, weil du hast immer Leute im Team, die gerade nicht bei den Zielen sind, sondern eher weit entfernt sind. Und da zu lernen, mit umzugehen, auch zu akzeptieren, hey, der hat vielleicht 5 Jahre gerade immer überperformt, jetzt hat er, warum auch immer, mal ein Jahr. Und genau dieses, warum auch immer, das herauszufinden, da fängt eigentlich erst die Vertriebsführung an, aus meiner Sicht. Oder wie siehst du das? Oder hast du da Tipps für? Du hast ja deutlich mehr Erfahrung in dieser Position.
Also es ist definitiv sehr schwer, alle bei Laune zu halten, weil du hast den Typ, der dich nicht akzeptiert als Führungskraft. Du hast den Typ, der Junior ist und vielleicht noch gar nicht weiß, wie Verkaufen geht und damit meine ich auch, sich selbst noch nicht gefunden hat.
Mhm.
Es ist viel, viel einfacher, jemanden zu haben, der natürlich die Vertriebserfahrung hat, auch wirklich Bock hat, weil viele Vertriebler suchen diesen Job aus, weil sie viel Geld damit verdienen können. Und ich sehe das als Fehler, weil du machst den Job auch genau so. Wenn du ihn aussuchst aus Leidenschaft, den Unterschied, den spürt man, den spürt der Kunde, den spürst du selber. Der Druck ist gar nicht so hoch, weil wenn du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich gebe mein Bestes, keine Frage, wir haben alle schlechte Tage. Und dann brauchst du eine Führungskraft, die das akzeptiert, dass du auch mal schlechte Tage hast. Das ist halt sehr wichtig. Ich glaube, den Erfolg eines Teams kann man messen, indem man die Führungskraft kennenlernt. Bin ich eine Führungskraft, die alle mitnimmt auf die Reise und die Leute unterstützt, schult, trainiert, whatever, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du 99% des Teams erreichen kannst. Und Dörrenfried hast du immer. Du hast immer einen, der querschlägt. Was okay ist, finde ich ehrlich gesagt, weil die Diva ist auch die, die dann auch Leistung bringt, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Und das kann man anerkennen. Es kommt einfach nur auf das Ausmaß an. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Druck einer Führungskraft viel höher ist als eines Vertrieblers. Wie sollte man damit umgehen? Ich glaube, da kommt wieder das Thema, sich mit sich selbst beschäftigen. Was ist der Ausgleich zu diesem Druck? Kommt der Druck aus Unwissenheit? Also beherrsche ich mein Handwerk? Wird der Druck automatisch weniger? Weil wenn ich mich jetzt in die 20 Jahre alte Fatma versetze, ich wusste ja noch nicht, wie man verkauft. Ich habe nebenbei im Callcenter gearbeitet, neben der Ausbildung und habe das schon verkauft. Ne? Und ich wusste aber, mit 20 war ich noch nicht ausgereift. Das heißt, ich musste mir sehr viel Mühe geben, meine Ziele zu erreichen und einen Kunden für mich zu gewinnen. Weil wenn du jung bist, da hast du wenig Erfahrung und dir sitzen gegenüber ältere Menschen, die dich dann vielleicht auch nicht ernst nehmen. Und dann musst du doppelt und dreifach die Mühe geben, dass jemand einen Abschluss macht. Ganz häufig habe ich das gesehen, dass Leute halt aus Mitleid, aus Freundlichkeit, weil man sich vielleicht besser versteht, diesen Abschluss machen und gar nicht aus Kompetenz. Und ich glaube, umso erfahrener man wird, umso weniger Druck hat man. Weil der typische Vertriebler, der genügend Erfahrung mitbringt und weiß, dass Ablehnung ein Teil dieses Jobs ist, der hat auch gar nicht den großen Druck. Ich weiß, es ist sehr anstrengend, aufzustehen und sein Ziel hinterher zu jagen. Am 1.1. fängt das Spiel an und man jagt bis zum 31.12. durch. Es ist super anstrengend. Aber man muss halt wirklich Meilensteine feiern. Und ich glaube, das kennst du ja noch von mir. Wichtig ist im Vertrieb, und das ist eins der wichtigen Tipps, die ich jemals in meiner kompletten Karriere immer abgegeben habe, ist, bereitet ein Jahr vor. Q4 ist Q1 des Folgejahres. Umso vorbereiteter dein Jahr ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du den Rest des Jahres wirklich nur das Nötigste machen musst. Und das ist für mich halt sehr wichtig. So bereite ich mich auch vor, ne? Als Führungskraft, als Vertriebler. Ich betreue ja immer weiter mit Kunden und Partner. Ich mache genau das Gleiche. Und so hat sich mein Game halt geändert. Ne?
Du hast ja gesagt, wenn du als Vertriebler genug Erfahrung hast, dann hast du nicht mehr oder verspürst nicht mehr so den Druck. Das würde ich sogar challengen, weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber meine ist so, es gibt halt weniger richtig gute Führungskräfte und dafür mehr, ich sag mal, die durchschnittlich sind, die den Druck 1:1 an die Vertriebler weitergeben. Und egal, wie sicher du dir bist, das meinte ich ja am Anfang mit meiner Erzählung, wie kann man sich denn davor schützen? Wenn du jeden Tag 3 Anrufe von einer Führungskraft zum Beispiel bekommst, hey, wie war der Termin? Hey, kam ein neuer Auftrag rein? Hey, sag mal, wie viel hast du heute eigentlich abtelefoniert?
Okay, man muss unterscheiden. Ich gehe immer, wenn ich was sage, ich gehe immer nur von mir als Führungskraft aus und ich will die Führungskraft sein, die ich gebraucht hätte. Mhm. Und ich hätte genau die nicht gebraucht, die du gerade beschreibst. Wenn eine Führungskraft toxisch ist und das, was du beschrieben hast, ist toxisch, würde ich jedem Mitarbeiter raten zu gehen. Das ist sehr wichtig, weil man muss sehr ehrlich sein, wenn du eine Führungskraft hast, die sehr eng dran ist, obwohl du sehr viel Erfahrung hast und mitbringst, dann fehlt da A, Vertrauen und B, sollte man sich fragen, kann ich dort was lernen? Kann ich dort wachsen? Weil für mich ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter nicht nur zur Arbeit kommen, dass die Mitarbeiter alle wachsen. Persönliche Weiterentwicklung, aber auch fachliche Weiterentwicklung. Das bedeutet auch so viel, dass wir lernen, mit Druck umzugehen. Und da gibt es auch Momente, wo ich bewusst Druck auslöse, einfach um zu schauen, wie du reagierst. Und was hättest du vielleicht in dem Moment besser machen können? Kann ich dir dann ja im Anschluss sagen, beziehungsweise ich mache das durch Fragen stellen, damit du quasi selbst auf dein Ergebnis kommst. Aber man muss sich halt wirklich anschauen, passt diese Führungskraft zu mir? Und deshalb ist es wichtig, in Vorstellungsgesprächen Fragen zu stellen. So tief reinzugehen, dass man das Spiel auch einfach umdreht. Dass ihr euch nicht bewirbt, sondern ihr einfach sagt, okay, liebe Führungskraft, lieber Herr oder Frau XY, was hast du mir zu bieten? Ich kann euch, weiß nicht, in der nächsten Folge oder über Instagram ein paar Beispielfragen dazu geben, die ihr einfach stellen könnt, um eine Person auch besser kennenzulernen. Weil es geht nie nur darum zu sagen, okay, ich bewerbe mich, ich möchte diesen Job haben, sondern passt dieser Vorgesetzte zu mir, weil es gibt eine Regel im Vertrieb. Die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen wegen dem Vorgesetzten. Und niemals wegen dem Job, weil der Job ist immer der gleiche.
Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, wenn die Führungskraft eng oder nah an einem Mitarbeiter mit viel Know-how dran ist, fehlt vielleicht Vertrauen. Wenn ich aber neu in einem Unternehmen bin, Vertrauen wird sich auch erarbeitet. Klar, man sollte ein Grundvertrauen haben. Du hast diese Person eingestellt, warum auch immer. Jedoch, weißt du ja, kannst du so viele Vorstellungsgespräche machen, wie du willst. Menschen lernst du erst in der intensiven Zusammenarbeit kennen. Was würdest du dort als Tipp geben, um zu sagen, hey, dort eine Balance hinzukriegen, dass du denen vertraust, am Anfang aber vielleicht auch mal ein bisschen näher dran bist, jedoch genug Spielräume auch lässt. Wie kann man das unter einen Hut bekommen?
Also ich muss sehr ehrlich sagen, ich finde nicht, dass man sich Vertrauen erarbeiten muss, weil dein zukünftiger Mitarbeiter, dein zukünftiger Vorgesetzter ist nicht schuld für die Erfahrungen, die du in der Vergangenheit hattest. Das ist wieder, ich sag dir mal, Vertrieb ist wie Dating. Dein jetziger Freund oder Freundin kann nicht dafür, für das, was dir jemand anders angetan hat. Und so handhabe ich das halt auch. Du kriegst von mir 100% Vertrauen, egal ob ich Mitarbeiter bin oder ob ich Vorgesetzter bin. Bin ich ja dann immer beides. Und dann habe ich halt die Wahl, wirklich zu vertrauen. Das bedeutet nicht nah dran zu sein. Das bedeutet, jemanden kennenzulernen. Was habe ich gemacht, als wir uns kennengelernt haben? Lieber Nils, setz uns doch bitte gemeinsame Kundentermine rein. Ich gehe in diese Kundentermine rein, ja, um zu schauen, wie du deinen Job machst. Natürlich gebe ich dir das Gefühl, dass ich einfach nur da sein möchte, weil ich Kunden kennenlernen möchte. Ja, das ist ganz wichtig. Gar nicht diesen Kontrolletti rauszulassen und sagen, okay, ich will dich jetzt kontrollieren. Ich weiß, dass es schwer ist, na, keine Frage, weil keiner hat schon Lust, seinen Chef mit in einen Termin zu nehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich versuche das so locker zu gestalten, dass ich dann auch wirklich schweige. Und das haben wir beide ja schon erlebt. Dass du deinen Termin, also dass ich mich vorstelle und du deinen Termin vernünftig schließen kannst. Ich würde niemals dir ins Wort fallen oder dich korrigieren, auch wenn du vertrieblich irgendwas falsch machst, weil du gerade im Gedanken einfach woanders bist. Ich würde das einfach niemals machen. Ich kann dir ja im Nachgang sagen, was du hättest besser machen können oder dir Fragen stellen können. Aber grundsätzlich dieses, okay, wir sind jetzt so nah dran und ich muss jetzt nach jedem Termin wissen, wie es war. Wenn es natürlich um die dicken Dinge geht, um die dicken Fische, ja, dann freue ich mich, wenn ich eine Info bekomme, ja. Und dann freue ich mich auch, wenn du meine Hilfe brauchst oder auch nur meine Anwesenheit. Weil es hat ja leider, und ich sage bewusst leider, einen Effekt, wenn der Vorgesetzte mit in einem Call ist, wenn es um viel Umsatz geht oder einen großen Deal.
Ja, spannend. Also, dass man, ich bin halt noch so, oder ich habe es so gelernt, Vertrauen wird sich auch, klar, Grundvertrauen ist immer da, jedoch Vertrauen wird sich auch erarbeitet. Und jetzt sagst du halt, nö, das ist schon von Anfang an immer da. Ich setze mich damit in die Termine, was natürlich auf den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch wirken kann, wie, okay, jetzt kontrolliert sie mich und will gucken, ob ich mein Handwerkzeug verstehe. Jedoch muss ich auch sagen, das gehört auch irgendwie dazu, zum Kennenlernen, beide Seiten. Na, kann ich mich auf die andere Person verlassen? Weil wenn du jetzt einen Chef oder eine Chefin mit ins Gespräch nimmst, die neu ist und wie du halt sagst, die sich nicht zurücknehmen kann, sondern eigentlich am liebsten selbst das Gespräch führen würde und den Deal und die ins Wort fällt und so, dann sind das schon so Indikatoren, wo du weißt, okay, er nimmt vielleicht die Vertriebsführungsaufgabe noch nicht so ernst oder ist hineingewachsen, sondern er oder sie möchte gern der erfolgreichste Vertriebler sein. Aber als Führungskraft ist das halt nicht dein Job, aus meiner Sicht und meiner Meinung nach. Und dann ist das Thema Druck auch schon wieder nochmal ein komplett anderes, weil dann wird dir sozusagen in deinen Augen was weggenommen und dann kriegst du halt noch mehr Druck, weil du so denkst, ja okay, ich arbeite hier, aber ich krieg die Erfolge nicht, aber werde an meinen Zielen gemessen. Und dann setzt man sich ja automatisch unter Druck.
Ja, deshalb ist ja auch wichtig, einfach Vertrauen zu schenken. Also du sagst zwar, es gibt Grundvertrauen, aber ne, dass da halt diese Kontrollgänge stattfinden, sage ich jetzt mal. Für mich ist es am Anfang wirklich nur Kennenlernen und ich sage ja auch immer, okay, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, mich mitzunehmen und wenn ihr mich braucht, ne? Manchmal bin ich ja auch einfach nur, wie hat man mich so schön genannt, Portemonnaie, weil ich einfach mehr Budgetfreigabe habe und ihr sonst anfragen müsstet, bin ich natürlich ganz oft in die Gespräche mit reingegangen, weil ich vor Ort direkt entscheiden konnte. Bedeutet aber nicht, dass ich viel mehr geredet habe. Ich habe mich immer vorgestellt, ne? Und Smalltalk, da war ich immer dabei, aber das war's dann halt auch, ne? Du musst aber jetzt mal die Sicht sehen der Führungskraft, weil ich habe ja auch immer einen Chef oder eine Chefin gehabt. Und ich habe ja weiterhin Kunden betreut. Und die wollen auch zum Kunden fahren. Man glaubt es nicht, aber die wollen auch mit. Und die wollen dann aber bei der Führungskraft mit. Und jetzt habe ich das natürlich immer so genommen, wenn mein Chef oder meine Chefin mitfahren wollte. Für mich war das immer eher so Spaßveranstaltung. Ich mag Termine, wo mehrere Leute mit dabei sind, weil es dann, es wird geselliger, sage ich jetzt mal so. Und ich habe ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit, da ging es um 30 Millionen Euro. Da saßen wir im Termin und ich habe zu meinem Chef gesagt, du darfst was sagen, aber nicht zum Geschäft. Ja, weil er wurde schon unruhig, weil es ging um 30 Millionen Euro. Und er saß dann im Termin und die Dame wollte, dass wir mit dem Preis runtergehen. Und wir waren aber schon längst soweit, ne? Also Testphase durch, ne? Preise fixiert, aber sie wollte es halt nochmal probieren. Ihr Job, sie ist Leitung Einkauf gewesen oder ist sie immer noch wahrscheinlich. Aber ich hatte nicht vor, mit dem Preis runterzugehen, aber die Argumente standen auf meiner Seite. Mein Chef jedoch fing an zu zittern. Und wenn ich sage zittern, meine ich, man hat das körperliche Wackeln gesehen. Und ich hatte natürlich Angst um meinen Deal, weil sein Wackeln bedeutet für mich 2, 3, 4 Millionen Euro, die ich verlieren werde. Bedeutet, ich verliere Provision. Sein Wackeln beeinflusst mein Portemonnaie und das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, wenn man im Vertrieb arbeitet, dass der Chef zwar diesen ganzen Umsatz möchte und sagt, okay, 25 ist immer noch ganz viel, aber ich will die 30. Weil vielleicht bedeutet das 2.000, 3.000 Euro für mich Provision. Und das war wirklich schwer. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Chef und der war so am Wackeln und ich habe ihn dann mit meinem High Heel quasi unter den Tisch getreten, so nach dem Motto, okay, du musst jetzt stillstehen, weil das ist der wichtigste Moment. Ja, am Ende haben wir den Deal zugemacht und es ging um 30 Millionen Euro. Also es ist wirklich einfach, man muss nur sich irgendwie beherrschen, die Emotionen. Das sind ja, ist ja eine Emotion, ne? Die dann hochkommt. Er hat einfach Angst bekommen, dass der Deal dann nicht zugeht. Und ja, also es herrscht auf allen Ebenen Druck. Die Frage ist, wann gibt man diesen Druck weiter und wann nicht? Ich bin kein Fan davon, Druck weiterzugeben, das weißt du ja, weil ich glaube, gerade die an der Front sind, die draußen kämpfen, jeden Tag 30 Calls machen, jede Woche 10 Termine machen oder 8, streiten sich ja die ganzen Vertriebler weltweit, wie viele Termine angemessen sind. Die muss man pflegen. Und Druck macht halt genau das Gegenteil. Weil es gibt nichts Einfacheres, als einen neuen Vertriebsjob zu finden. Nichts Einfacheres. Schreib mal bei LinkedIn rein, ich suche einen neuen Job. Was denkst du, was dann passieren wird? Das habe ich sogar einmal gemacht, auf Xing habe ich das gemacht. Da habe ich einen neuen Job gesucht, habe geschrieben, liebes Netzwerk, ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ja, dann ging die Post ab. Deshalb, man sollte seine Vertriebler pflegen. Klar, Druck gehört dazu zum Game. Und ich glaube aber, der schlimmere Druck ist nicht der, der von außen kommt. Ich glaube, der schlimmere Druck ist der, den man sich selber macht. Weil dann gibt es körperliche Reaktionen.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sich Vertriebler meistens selbst in Drucksituationen bringen. Also ja, weil man an sich selbst so eine hohe Erwartungshaltung hat, jedoch auch, ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen beobachtet hast, ich weiß nicht mal, ob es dafür einen Ausdruck gibt, jedoch wann verkauft eigentlich ein Vertriebler immer am besten, wenn er seine Ziele erreicht hat oder genug in der Pipeline hat? Dann ist er in sich, in seiner Ruhe, er weiß, okay, das, was er macht, boom, es läuft. Und ich habe ganz oft die Beobachtung gemacht, die Pipeline ist voll und sie kümmern sich nicht mehr darum, dass genug neu reinkommt. Und dann sind sie irgendwann an einem Punkt, wo auf einmal sie sich selbst wieder Druck setzen, weil sie den Zielen hinterherlaufen. Und dann denke ich mir, krass, du hast dich zu so einer guten Position hochgearbeitet und anstatt dort einfach vielleicht eine Balance zu finden und weiter den Trichter zu füllen, damit du gar nicht in diese Situation kommst, hast du es einfach so mal ein bisschen schleifen lassen, die Zahlen haben gepasst und jetzt hast du auf einmal 3 Monate später wieder Druck, aber selbst verursachten Druck, weil du einfach nicht diszipliniert dran geblieben bist.
Ja, aber was glaubst du, warum diese Person das macht?
Warum das so ist? Ich glaube, weil wir Menschen sind.
Aber das bedeutet, das würde ja, also, ich fasse mal zusammen. Das bedeutet, wenn ich gut performt habe, meine Ziele erreiche, werde ich faul. Und schmeiß halt nichts mehr in den Funnel rein, was am Ende als Ergebnis rauskommen könnte, weil ich faul bin, wäre dann quasi die Begründung.
Eigentlich, also das ist eine Beobachtung, die ich ganz oft gemacht habe, wo ich mich immer gefragt habe, wieso? Also wieso ticken wir auch so? Es ist, also da ich das öfters beobachtet habe, würde ich sagen, ist das schon ein menschliches Phänomen, logischerweise. Und habe mir immer gedacht, ja, okay, ja, ich kann es verstehen, dass man Erfolge feiert. Das gehört dazu, wie du es auch gesagt hast. Jedoch, wenn du länger im Vertrieb bist, muss dir doch das bekannt vorkommen. Und eigentlich muss doch dann der Startpunkt noch mehr sein, zu sagen, okay, krass, das habe ich jetzt nach 6, 7, 8, 12 Monaten geschafft, je nachdem, in welcher Branche du bist. Jetzt sollte ich alles dafür geben, dass ich nie wieder in die andere Situation komme, dass ich wirklich, überspitzt formuliert, jeden Deal brauche.
Okay. Ich stelle die Frage nochmal. Was glaubst du, warum die Person? Also menschlich reicht mir nicht als Antwort, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich kenne ganz viele, die das nicht machen.
Keine Frage, gibt es auch genug, die es nicht machen.
Es gibt ja Gründe, warum jemand das macht. Also du hast einen super geilen Start und gibst dann auf. Und wenn der Sales Cycle dann lang ist, hat sie ein echtes Problem. Weil dann hast du plötzlich eine Lücke von einem Jahr. Einfach so oder 9 Monate. Aber es gibt ja immer irgendwo einen Grund, warum jemand das macht.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus Selbstzufriedenheit und fehlender Disziplin. Denn das haben wir auch schon mal besprochen oder musste ich auch lernen. Disziplin schlägt Motivation. Mittel- und langfristig. Und ich glaube, das ist das Thema. Du hast so ein Hoch, alle feiern dich. Es ist ja nun mal im Vertrieb so. Wenn die Zahlen passen oder du übererfüllst, bist du halt der King, die Königin, was auch immer. Wenn die Zahlen nicht passen, wird alles in Frage gestellt. Das gehört halt nun mal im Job mit zu. Und ich glaube, dass wir vor allem auch in jungen Jahren sehr empfänglich dafür sind, wenn die Leute sagen, boah, geil, das läuft ja und boom, boom, boom. Und dass das dann so ins Unterbewusstsein vielleicht rutscht, also keine aktive Entscheidung ist, aber so im Unterbewusstsein, hey, ja, okay, ich habe geschafft jetzt kann ich es auch mal, ja, jetzt kann ich auch mal 10% weniger geben, so eher im Unterbewusstsein. Aber genau diese 10%, die du eigentlich davor mehr gegeben hast, sind nachher der ausschlaggebende Faktor.
Was glaubst du, warum so eine Person sich für diesen Job entschieden hat? Aus welchen Beweggründen?
Geld und Anerkennung. Soziale genau. Anerkennung vor allem. Du bist der Größte, Schönste, Beste, überspitzt formuliert jetzt.
Genau, und jetzt bist du nach einem Jahr oder 10 Monaten, egal wie lange, der bestbezahlteste, größte und schönste Vertriebler. Bedeutet, dein Ziel hast du erreicht. Und den Status kann dir zu dem Zeitpunkt niemand mehr wegnehmen. Aber dann fehlt dir ja die weitere Motivation, zu sagen, okay, was ist das nächste Ziel? Wir brauchen Ziele. Es reicht nicht das Ziel, was Fatma gegeben hat oder sonst irgendeine Führungskraft. Es reicht nicht. Du brauchst ja eine intrinsische Motivation, die sagt, okay, ich kämpfe weiter. Und deshalb sage ich, ne, das kennst du ja schon, Vertriebler, die den Job nicht aus Leidenschaft machen und nur aus monetären Beweggründen, die haben nichts verloren im Vertrieb. Weil das spürt der Kunde.
Ist das deine feste Meinung darüber? Ich würde das schon challengen. Ich habe einige kennengelernt, die nur, oder es mir so rübergebracht haben, glaubhaft, nur aus geldtechnischen und Geldverdiengründen machen. Was ich gar, also, na, wenn es deine Motivation ist, go for it. Es gibt doch jedoch genug Branchen, wo du mit diesem Mindset Kohle verdienen kannst. Meistens haben diese Branchen nicht den besten Ruf, würde ich sagen. Aber es gibt es. Und für solche Branchen weiß ich nicht, ob andere Leute besser geeignet sind. Weiß ich einfach nicht. Würde ich mich jetzt zu weit rauslehnen, wenn ich da irgendein Statement zu abgeben würde.
Aber was glaubst du, wie lange das gut geht? Wie lange bekommt diese Person das Geld und die Anerkennung? Weil Vertrieb bedeutet, wenn du jetzt, also gehen wir von einem guten Grundgehalt aus, aber Vertrieb bedeutet, ich muss weiterlaufen, um weiterhin meine Provision zu bekommen. Egal wie hoch sie ist, umso höher, umso höher auch der Druck, dass du sie unbedingt haben möchtest.
Du meinst, dir fehlt, wenn du nur auf die Kohle achtest, was ja eine extrinsische Motivation ist, dir fehlt einfach für den mittel- und langfristigen Erfolg der intrinsische Part, der dich selbst sagt,
Genau.
hey, ich habe einfach Bock auf diese Reise, auf diese Experience. Geld ist das Einzige, was mich glücklich macht, sozusagen.
Genau, weil du brauchst ja, du sagst ja selber, du brauchst Disziplin oder Disziplin schlägt Talent. Und wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass du diszipliniert sein musst im Vertrieb, brauchst du eine intrinsische Motivation, die jeden Tag sagt, Nils, steh auf, wir machen jetzt unseren Job, weil er uns so viel Spaß macht. Und ich rede nicht über die äußeren Umstände. Ich rede nur wirklich um, wenn du jetzt, blende mal Chef und Chefin aus und blende mal Umstände und Arbeitskollegen alles aus. Du sitzt nur beim Kunden, du bist alleine mit deinem Kunden. Wie viel Freude hast du dabei? Daran kannst du es eigentlich messen. Und wenn du nur da bist, um einen Deal zu machen, ich bin halt kein Fan von der Sorte Vertrieb. Ja, ich weiß, dass der Markt überschwemmt ist mit denen. Aber ich bin halt kein Fan davon, weil ich glaube, dass viele Menschen auch im C-Level, auch in den oberen Management-Etagen, die einfach diese Entscheidungen treffen, die einfach die Käufer sind, das spüren können.
Wir waren uns ja so weit einig, dass wir sagen, Disziplin schlägt Talent. Und dein Punkt war noch, hey, wenn du nur auf das Geld und auf das Statussymbol achtest, kommst du oder fehlt dir der intrinsische Part. Kannst du die innere Motivation nicht genau mit dieser Disziplin, ja, sag ich mal, adäquat ersetzen? Das heißt, hey, ich habe Bock, der Schönste, Größte, Beste zu werden. Und ich will fett Kohle machen. Mir ist egal, wer mir da gegenüber sitzt. Ich versuche jeden Deal abzuschließen und ich bin diszipliniert. Würde ich trotzdem sagen, dass du erfolgreich wirst. Weil du kannst,
Das
auch wenn du intrinsisch Bock hast auf diese Gespräche, sorry, das soll ich nur noch zu Ende führen. Es gibt Tage, da sind wir uns vielleicht einig, da denkst du manchmal, oh, was jeder hat, was voll menschlich ist. Aber genau das ist der Zeitpunkt, wo die Disziplin greift und du trotzdem aufstehst und du trotzdem deinen Job machst.
Ich verstehe deine Sichtweise, aber dadurch, dass das Geld und die Anerkennung von extern kommt, muss es nur einen Moment geben, um deine Disziplin K.O. zu schlagen. Und das ist der Moment, in dem dir das Geld weggenommen wird oder die Anerkennung oder beides. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du dann aufhörst, weil jeder hat mal eine schlechte Phase. Also es ist normal im Vertrieb, dass man auch mal schlechte 3 Monate hat. Man sollte dann nicht aufgeben. Aber ich finde schon, dass man kann es eigentlich ganz gut mit Sport vergleichen, ja? Ich habe ja tausendmal mit Sport angefangen und tausendmal aufgehört, tausendeinmal aufgehört.
Tausendmal berührt.
Und versuche immer wieder anzufangen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, was sind deine Ziele eigentlich mit diesem Sport? Ja, am Anfang war es okay, ich möchte gut aussehen, ne, oberflächliche Themen. Und mittlerweile ist es okay, ich möchte gesund sein. Ich möchte mit 75 noch hinter Kindern hinterherrennen können. Also wenn meine Nichten und Neffen dann Kinder haben, dass ich da mit den Kiddies spielen kann. Und das ist ja eine völlig andere Art von Motivation.
Finde ich gutes Beispiel, weil Sport, ich mache ja auch regelmäßig Sport und ich muss sagen, ich bin keiner, der sagt, oh, heute geht's zum Sport, geil, ich habe richtig Bock drauf. Nee, überhaupt nicht. Ich denke mir immer so, jedoch genau, was du sagst, also Respekt vor allen, die das mit dem Lächeln machen, harte 3 Stunden dort im Fitnessstudio, wirklich. Ist ein guter Punkt. Bei mir hat es auch irgendwann einen Klick gemacht, als ich gedacht habe, also ja, Sixpacks habe ich abgeschrieben, vielleicht irgendwann mit 75 kriege ich das mal hin. Aber der Gesundheitsfaktor ist doch schon höher. Und dann entwickelt man die Disziplin. Okay, das wär ein Argument für deine Ausführung mit der intrinsischen Motivation, weil das Ziel dann einfach ist, gesund zu sein und vital oder wie du es auch immer nennen magst.
Genau, also du stehst nicht morgens früh auf und sagst, okay, ich möchte jetzt gesund sein. Sondern es ist ein Prozess, in dem du verstehst, okay, ich muss hier was tun, um dorthin zu kommen. Wenn wir das jetzt mal auf den Vertrieb spiegeln, wie soll jemand, der Anerkennung und Geld als Argument hat, sich auf den Rest einlassen? Weil wir beide wissen, dass 30 Telefonate am Tag, wenn du mal keinen Termin hast, musst du telefonieren. Ja? Du weißt ja selber, wie viel man oben reintun muss in den Trichter, damit da unten auch was rauskommt. Und das ist harte Arbeit. Das sieht immer nur schön aus von außen. Aber es ist anstrengend.
Da wir ja heute beim Thema Druck sind, ja, ist wirklich, das gibt ja auch eine Sicherheit, finde ich, im Vertrieb. Weil Vertrieb ist auch, wenn du es einfach erklären willst, ist es halt auch eine mathematische Formel. Umso mehr du oben reinkippst, wenn du halbwegs geradeaus laufen kannst als Mensch und ein bisschen soziale Kompetenz hast, ein bisschen dein Handwerkzeug versteht, wird unten irgendwas rauskommen. Umso besser du diese Punkte hast und das Thema Druck, umso besser du auch damit umgehen kannst und dir bewusst ist, umso erfolgreicher wirst du auch sein.
Ja, aber es ist ja genau das, wenn du jetzt den Trichter siehst, du musst 365 Tage, ne, im Jahr diesen Trichter füllen. Und das macht, glaube ich, so schwer zu sagen, okay, ich muss jeden Tag on point sein, um mein Ziel zu erreichen. Und dann, wenn das dritte Quartal zu Ende ist, muss ich auch noch an das nächste Jahr denken. Es ist ja genau dieser Druck zu sagen, okay, da kommt nie Ruhe rein, ich bin nie fertig. Weil im Vertrieb kannst du ja dich tot arbeiten.
Jedoch musst du wirklich 365 Tage on point sein. Kommt da nicht schon der erste Druck her mit dieser Denkweise? Weil ich habe früher, als ich noch deutlich jünger war, genau so gedacht. Und irgendwann habe ich einfach akzeptiert, auch wenn ich Vollgas gebe jeden Tag. Es gibt einfach diese Tage, da klappt einfach nichts. Und früher habe ich mich richtig unter Druck dann gesetzt. Da habe ich gedacht, oh Gott, was für ein Volltrottel. Ey, jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt. Mann, da hätte ich besser argumentieren müssen. Und als ich akzeptiert habe, okay, es gibt immer mal so eine Tage. Es geht nicht um diese 100%. Es geht 99, 95, was auch immer. Hat das auch Druck weggenommen, weil ich einfach akzeptiert habe, okay, alles, was ich machen kann, ist mein Handwerkzeug zu verbessern, dazu zu lernen. Wir hatten ja das Thema, da noch empathisch sein und mit Struktur dran zu arbeiten. Und als ich gecheckt habe, hey, auch wenn ich das immer mache, es sind halt Menschen, mit denen du arbeitest. Es kann einfach mal ein Tag sein oder irgendwas ist im Privatleben passiert, was sich rausgeschmissen hat. Das gehört einfach dazu. Wichtig ist, jeden Tag hast du auch eine neue Chance. Ich sehe das eher so, hey, du hast jeden Tag im Vertrieb eine Chance, es wieder besser zu machen. Das ist ja auch eine Ansicht, um nicht so zu denken, oh Gott, jetzt ich laufe den Zielen hinterher, sondern hey, ich habe wieder noch einen Tag, um da hinzukommen. Perspektivwechsel ist vielleicht...
Das ist definitiv richtig. Aber ich finde, zu sagen, okay, ich habe die 100% sind 365 Tage, eigentlich sind 220 Arbeitstage, um mein Bestes zu geben. Die Akzeptanz, dass es schlechte Tage gibt, das ist super wichtig. Weil sich dann noch unter Druck zu setzen, bedeutet, auf einen schlechten Tag folgt vielleicht eine schlechte Woche. Weil zu akzeptieren, dass es mal schlecht läuft, ganz ehrlich, wie viel Berufserfahrung habe ich? Auch ich habe einmal einen Pitch versemmelt. Auch ich habe schlechte Tage. Aber umso näher du oder aber umso besser du dich weiterentwickelst in deinem Handwerk, in deiner Branche, umso sicherer wirst du, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass du auch an schlechten Tagen performen wirst. Weil dann geht der Knopf an und dann ist der Nils für eine Stunde lang on. Und dann kann er wieder einsacken. Das ist okay im Nachgang. Und dann muss man sich aber dann die Zeit nehmen, weil das ist wirklich wichtig. Das habe ich gemerkt. Ich hatte in der Vergangenheit mal so einen Tag, wo ich total energielos war. Das Meeting ging an und das war für mich so wie auf die Bühne kommen. Und ich war voll on point. Und als das Meeting zu Ende war, ich bin wirklich zusammengesackt auf der Couch und habe dann wirklich alles ausgemacht, um einfach Kraft zu sammeln. Und das ist halt wirklich wichtig, weil wenn du dann weiterläufst, du wirst fallen und zwar unter Garantie. In deinen Ergebnissen, in deiner Gesundheit. Also da gibt es genug Bereiche, die einfach kaputt gehen, wenn du nicht auf dich selber aufpasst. Und deshalb ist es wichtig, ja, mit dem Druck zu leben. Aber sind wir ehrlich, den Druck machen wir uns hauptsächlich selber. Umso höher die Ambition, sich weiterzuentwickeln, umso sicherer werden wir in unserem Handwerk. Und deshalb mein Tipp an alle, entwickelt euch weiter, arbeitet an euch selber, weil umso authentischer ihr seid bei den Kundengesprächen, umso einfacher wird euch das fallen, diesen Abschluss zu machen. Weil ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Rolle spielen muss, dann fange ich an auszubrechen. Es kostet mich viel mehr Energie. Aber wenn du selbst sein darfst, 24/7, dann ist es viel, viel einfacher, auch mit diesem Druck umzugehen. Und es wird Tage geben, die einfach schlecht laufen. Und es wird Tage geben, an denen wir alle aufgeben wollen. Auch ich. Die gehören dazu. Und dann braucht man Menschen. Und eigentlich braucht man dann nur einen Menschen, egal ob Mutter, Vater, Freund, Freundin, Mann, Ehemann, whatever, der sagt, steh auf. Du schaffst das schon.
Ja, wow. Ich würde sagen, sehr gutes Schlusswort. Das war's für heute, Leute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten starten immer das Leben und die findet ihr hier bei uns bei Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist immer noch der Deal, bei dem alle lachen.
Wir freuen uns über euer Feedback auf Instagram. Schreibt uns gerne direkt an und bis nächste Woche.